wo ich, sagen wir mal, mit 22 so Schwierigkeiten hatte. Es ist ja so ein großes Feld und man kann ja alles Mögliche machen in der Malerei und man muss aber auch mit sich selber irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, deswegen war dieser Umweg über die Meditation gut. Dieses Meditieren hat mir in dem Sinne eine Befreiung, sagen wir mal, ermöglicht.
Heute zu Gast der Maler Robert Janitz. Robert wurde 61 in Alsfeld, Hessen geboren und hat dann über Kunstgeschichte und Anthropologie seinen Weg interessanterweise über einen Aufenthalt in einem Kloster nach Paris, später New York und schlussendlich nach Mexiko gefunden. Und er erzählt uns im Podcast über seine unterschiedlichen Etappen. Besonders interessant ist, dass wir 15 Jahre seiner Praxis jetzt zum Galeriewochenende in St. Agnes zeigen und man sehr gut verstehen kann, wie die Bilder sich weiterentwickelt haben. Aber mehr dazu jetzt direkt von ihm im Podcast, Robert Janitz. Hallo Robert.
Hallo Johann.
Robert, erzähl mal, wie ist Kunst in dein Leben gekommen? Du kommst aus Alsfeld bei, wo ist das, bei Frankfurt?
Ja, das liegt zwischen Kassel und Frankfurt.
Und da würde ich mal vermuten, hat die Dokumenta eine Rolle gespielt in deinem Großwerden?
Auf jeden Fall. Mit der Schule sind wir da, glaube ich, schon hin. Da war ich sehr jung, 14 oder so. Damals gab es die Honigpumpe von Beuys zu sehen. Und
wann hast du gemerkt, dass du Künstler werden willst?
Ich habe selber mal drüber nachgedacht, jetzt so im Vorfeld. Und ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich es muss irgendwie die Kindergarten gewesen sein, da habe ich irgendwie Spaß gehabt mit diesen Wachsstiften, diese farbigen Wachsstifte.
Weil du hast ja eine interessante Biografie, du hast ja alles Mögliche gemacht, du warst in einem Kloster, aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Also du bist in Alsfeld groß geworden, in deiner Familie gab es niemanden, der irgendwas mit Kunst gemacht hat.
Doch, tatsächlich gab es die Tante, Schwester meiner Mutter, die hatte in Marburg, war eigentlich da, sagen wir mal, etablierte Bildhauerin. Das sind auch heute noch so im öffentlichen Raum Skulpturen in Marburg, die stehen von ihr da.
Ach, sehr lustig, ich bin ja in Marburg in die Schule gegangen.
Die Hanna Kauerflür, die hat so Stahlskulpturen gemacht, so in den 60er, 70er Jahren. Und die hatte so ein bisschen, das war so ein bisschen so ein Einblick für mich vielleicht in so ein künstlerisches Wohnen, wenn man da im Wohnzimmer bei denen zu Hause war, ne? Die hatten zum Beispiel so eine moderne Terrasse hinten aus so Autoreifenresten gepresst. Die hat so gefedert, diese Terrasse. Und standen halt überall irgendwelche kleinen Skulpturen rum, Zeichnungen an der Wand und so.
Und wie fing es dann sozusagen mit dem professionellen Künstlerdasein an bei dir?
Ich greife nochmal zurück. Also wir hatten immer so einen Webstuhl zu Hause, weil meine Mutter Webmeisterin war. Und hat auch immer noch gewebt und hat auch zum Teil selber noch auch Wolle gefärbt.
Als Webmeisterin ist man professionelle Weberin?
Genau. Mein Großvater hatte eine Webrahmenfabrik in Marburg. Mhm. Und dann war das so, ich glaube, nach dem Krieg war das noch irgendwie ein Lehrfach auch an der Schule. Irgendwie im Handwerken wurde gewebt. Und sie ist dann immer so Schauweben gefahren auf Messen und war eingeladen auch im Kloster und so und hat den Leuten halt Weben beigebracht. Und dadurch war für uns Kinder irgendwie bunte Fäden immer da zu Hause und auch selber, weißt du, aus einem kleinen Rahmen gewebt. Also das hat mich, glaube ich, schon, sagen wir mal, interessiert. Ist in dem Sinn natürlich... Nee, wie will ich sagen?
Eher angewandt, meinst du?
Es war eher angewandt vielleicht. Mein Vater selber war Lehrer und hat aber mit Holz viel gearbeitet. Und da hatte ich auch so ein bisschen vielleicht so, ich hatte einfach ein bisschen Zugang zu einer gestalterisches Zuhause, sagen wir mal so. Mhm. Die haben dann auch zum Teil selber die Möbel gemacht. Meine Mutter hat dann die Bezüge gewebt. Und er hat dann irgendwie getischlert, den Schaukelstuhl und so ein Kram.
Und die Schule hast du in Alsfeld abgeschlossen?
Genau, ich war, habe das Gymnasium da gemacht und kam dann relativ früh, ich musste irgendwie keinen Wehrdienst machen, weil ich untauglich war, nach Marburg, habe bei meiner Tante gewohnt. Am Anfang habe ich...
Bei der Künstlerin.
Am Anfang habe ich Ethnologie studiert, Völkerkunde hieß es damals. Und das war aber nichts. Und dann bin ich gewechselt und habe Religionswissenschaften und Kunstgeschichte in Marburg studiert. Mhm. Ich wollte eigentlich Künstler studieren, wie sagt man das noch, zur Kunstschule, und zwar halt zum Städel.
Naja.
Und bin da aber gescheitert bei der Aufnahme.
Prüfung.
Bei dieser Selektion. Ich habe mich da beworben.
Ja.
Ich hatte mehrere Freunde, auch aus Alsfeld, die da waren am Städel. Und irgendwie war ich muss sagen, ich war auch sehr schüchtern. Und das war damals schon das Städel doch sehr, sagen wir mal, selbstbewusste Menschen.
Wann war das?
Das muss irgendwie vielleicht 82, 83 gewesen sein.
Ah ja, okay.
Lange her.
Wir sind ja nach Frankfurt gegangen, weil mein Vater da Direktor wurde, 89.
Am Städel?
Ja.
Ah, okay. Mhm.
Und viele der Künstler, der Jeppe Hein, Tour Greenford, haben am Städel studiert. Und dann?
Ja, damals war der Bayerle und ich glaube, die, wie hieß er noch?
Christa Neher war da.
Christa Neher, bei der hätte ich mich beworben. Hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich habe mich dann auch noch, hatte schon gemalt, habe mich da beworben, bin abgelehnt worden, habe dann nochmal protestiert. Da habe ich dann mich mit Antonin Artaud verteidigt irgendwie, hat aber alles nichts gebracht. Und dann war es mir auch egal und dann habe ich angefangen vielleicht zu meditieren, habe dann buddhistische Meditation angefangen und habe erstmal aufgehört mit dem beginnenden Künstlersein, dem Malen.
Aha, also, okay.
Ich habe praktisch aufgehört, ich habe mit 20, 21 gemalt, dann habe ich mit 22 eigentlich wieder aufgehört.
Was hast du gemalt? Hast du auch abstrakt gemalt?
Ich habe es erkundet, verschiedene Sachen. Ich habe, glaube ich, damals schon die Beengung der Leinwand, sagen wir mal, ausgelotet. Mhm. Auch zum Teil lyrisch und zum Teil figurativ.
Aber hast du experimentiert?
Ja.
Und dann hast du auch durch das Studium angefangen mit der, mit dem Buddhismus?
Irgendwie war das ein Zufall, weil Marburg hatte halt, da hatte ein tibetisches Meditationszentrum aufgemacht. Und ich war dann, bin dann da hingegangen und habe da irgendwie mit connected. Und habe dann eigentlich erstmal gar nicht gemalt, sondern bin dann zu Meditationsseminaren gefahren und auch so einen Monat im Kloster und gegen die Wand meditiert, gegen die weiße Wand, das war besonders schön. Mhm.
Aber du hast dann, wenn man das überhaupt kann, ziemlich exzessiv meditiert, oder?
Exzessiv, ja. Ein Monat so im Kloster war schon anstrengend. Ne? Also das ist dann
in Tibet?
Nee, das war tatsächlich in Irland, in so einem alten Kloster, was dann ausgemietet war für diese buddhistische Veranstaltung, sagen wir mal. Und das war dann auch so, es war eigentlich so Zen-Stil, japanisch, mit Orioki-Essen, wo man so ganz rituell dann auch isst. Es gibt da auch keine Pausen in dem Sinn. Und dann meditiert man halt irgendwie 10 Stunden am Tag, sowas.
Und dann bist du, also du hast richtig im Kloster gelebt oder nur diesen einen Monat?
Das war eigentlich dieser eine Monat, dann war ich mal 3 Monate tatsächlich in den USA, in den Rocky Mountains, in so einem buddhistischen Camp. Das war 86, genau, 86. Also ich habe das schon sehr ernst genommen, würde ich sagen. Aber in dem Sinn, ich meine, dann in diesen 3 Monaten hat man immer so diese Gelübde abgelegt, also Zölibat, kein Alkohol und sowas. Ich bin aber in dem Sinn, habe mich nicht für die Mönchlaufbahn entschieden oder so. Ne? Es gab dann auch Leute, die wurden dann Mönch, aber ich habe das dann nicht gemacht.
Und wie bist du dann wieder zur Kunst gekommen?
Ich hatte dann, nachdem ich dann mein Studium in Marburg abgeschlossen hatte, für eine Künstlerin assistiert. Und dann war ich ihr Assistent
Kennt man die?
Das war die Katharina Eitel, die hatte, ich glaube, die hatte am Royal College in London studiert, mhm, und hatte zum Beispiel in Frankfurt am Museum für Kunsthandwerk eine große Installation gemacht. Die hat viel mit handgeschöpftem Papier gearbeitet und ich habe eben dieses Papier für sie hergestellt. Und bei einem dieser Gelegenheiten hat sie eine Japanerin gefragt, uns Kalligrafieunterricht zu geben. Und das hatte mich sowieso immer schon interessiert. Und dann haben wir da halt wochenlang diese so basic Japanese kalligrafische Formen geübt. Mhm. Ne? So. Und dann hatte ich halt einen Pinsel in der Hand wieder und habe halt gemerkt, das ist ja tatsächlich wunderbar. Und dann habe ich einfach spontan, sagen wir mal so, ich war da, ich glaube ich, 28, spontan einfach angefangen wieder zu malen. Und bin dann irgendwie relativ schnell nach Paris gezogen. Mit 30 bin ich nach Paris, weil ich da eben Künstlerfreunde hatte. Und habe mich dann da irgendwie reingeboxt irgendwie in diese Pariser Szene, die ja sehr uptight war. Aber hatte dann da auch meine erste tatsächlich Einzelausstellung 1996.
Und dann hast du quasi richtig eine Malerei-Routine begonnen und hast Kalligrafie und auch irgendwie Meditation dann in die Malerei gebracht.
Genau. Also ich habe auch Ikebana studiert, also diese japanische Kunst des Blumenarrangierens, und habe auch intensiv Kyudo studiert, also dieses Zen-Bogenschießen. Mhm. Mit einem richtig coolen alten Japaner, dessen Erblinie, er war der 20. Shibata Sensei, der eben diesen Ise-Schrein, einer der wichtigsten Shinto-Schreine, er war da der Kyudo-Meister, hat dann bei diesen zeremoniellen Bogenschießen das geleitet. Also jemand, der wirklich das schon, die Familie hat das seit Jahrhunderten gemacht und der war total witzig, der konnte ganz schlecht Englisch, aber hat sich sehr gut verständlich gemacht. Und irgendwie habe ich vielleicht, wo ich, sagen wir mal, mit 22 so Schwierigkeiten hatte, es ist ja so ein großes Feld und man kann ja alles Mögliche machen in der Malerei und man muss aber auch mit sich selber irgendwie zurechtkommen. Und ich glaube, deswegen war dieser Umweg über die Meditation gut. Ich glaube, das hat so ein bisschen so eine ganze Denkschicht weggenommen, wo man sich ständig immer kritisiert und bedenkt und alles so kommentiert. Und diese habe ich eigentlich als dieses Meditieren hat mir in dem Sinne eine Befreiung, sagen wir mal, ermöglicht.
Du hast ja erzählt, du bist dann nach Paris gegangen und in Paris werden ja die Ladenlokale, wenn die Räume leer stehen und nicht vermietet sind oder wenn der Schaufensterwechsel stattfindet, werden die von innen mit so Buttermilch angepinselt. Was ja interessant ist, weil das ist ja ein bisschen so eine, ich weiß nicht, ob nur Paris, ich kenne es nur aus Paris oder ob es eine französische Eigenschaft ist. In Deutschland kennt man das jetzt nicht aus leeren Lokalen, die haben ja was total deprimierend Tristes, wenn so leere Lokale da, Ladenlokale sind.
Ja, ja.
Und ist das ein Einfluss gewesen auf deine Malerei?
Also auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich, sagen wir mal, in Paris hatte ich dann tatsächlich schon eigentlich meine Haupt- und einzige Beschäftigung war eigentlich die Kunst. Und wenn man dann so den Tag über im Atelier verbracht hat und dann was gearbeitet hat und dann geht man wieder so nach Hause durch die Stadt, dann habe ich gemerkt, springen einen oft so Farben an, mit denen man gerade gearbeitet hat im Atelier. Es fiel mir dann irgendwie auf. Mhm. Die Arbeit im Atelier hat immer so Echos gehabt. Und natürlich war dieses Blanc de Meudon, nennen sie das, glaube ich, diese diese Kreide, ist glaube ich eine Kreide, Kreide mit Buttermilch auf Glas.
Ja.
Das war natürlich gegenwärtig und diese Geste ist halt irgendwie eine ganz unprätentiöse Geste. Und das hat zum Beispiel der Bertrand Lavier hat das schon in einer anderen Weise verarbeitet.
Mit Spiegeln, ne?
Er hat auch das, glaube ich, per Siebdruck praktisch übertragen auf Leinwand oder so.
Ist denn sozusagen deine, wenn du malst, ist das wie in der Meditation zu sein? Ist das wie so ein, wie muss man sich sozusagen diesen Prozess vorstellen?
Genau, vorhin hatte ich ja drüber gesprochen, so diese Layer of extra thinking, der mir so eine Hürde war oder so, so in Anfang meiner 20er. Das war vielleicht auch, es wird dann auch sehr emotional, wenn man mit was unzufrieden ist, was dann gerade irgendwie die Linie, die ich gerade gemacht habe, und dann kommt dann so eine Emotionalität, so auch vielleicht so ein Zerstörungswunsch und so weiter. Das war dann irgendwie zu stressig für mich.
Mhm. Na, ich erinnere mich, irgendwann hast du mal gesagt, dass es wie auch Buttering Toast ist, also dass sowas Triviales irgendwie hat.
Genau, ich glaube, so dieser Extremanspruch, da jetzt was Künstlerisches zu machen, der ist ja auch unnötig. Und ich glaube, deswegen habe ich mich, sagen wir mal, auch zu Materialien hingewendet, die eben nicht aus dem Künstlerbedarf stammen oder auch einfach so ganz so Malerpinsel aus dem Tante-Emma-Laden oder Mehl, was ich auch verwende.
Wie bist du darauf gekommen, Mehl in die Farbe zu mischen? Das hat ja diesen interessanten Effekt, wie soll man das beschreiben, dass das wie so, die Farbe geht dann irgendwie so auf und bekommt nochmal so einen,
Es gibt von Tony Conrad so eine Arbeit, ich glaube, das heißt Yellow Movie. Das ist eigentlich ein Monochrom, also ein Painting. Aber diese Farbe, dieses Weiß vergilbt hat über die Monate. Und das hat er als ein filmisches Projekt begriffen. Und was das Mehl macht, ist auch wie so eine Art Entwicklung, beinahe fotografischer Art, wo innerhalb von ein, zwei Tagen die Farbe durch so eine Transformation geht. Ich nehme an, irgendwie Oxidation des Mehls in dieser Wachsmasse.
Mhm.
Und
weil das ist Wachsfarbe?
Es ist so eine Kaltwachs mit Öl.
Mhm. Und da mischst du dann das Mehl? Und
das Mehl kam ursprünglich irgendwie vielleicht auch so ein bisschen als nonchalante Schnapsidee. Jetzt, weißt du, es gibt ja Leute, die witzeln, malst du mit Essig und Öl und dann habe ich...
Mit Hand und Fuß.
Genau. Und dann war auf einmal das Mehl und dann habe ich gedacht, ach, ist ja schön. Und der Schneebesen, mit dem man das so aufschäumt, und dann auf einmal war ich dann nicht mehr am Künsteln, sondern irgendwie in der Küche, so ungefähr, weißt du. Und dann war so eine Verschiebung der ganzen Gestik und der Bedeutung und irgendwie eine Erleichterung vielleicht irgendwie.
Und weißt du denn vorher, wie sich das verhält, oder ist das auch ein Stück weit dem Zufall überlassen dann?
Ich würde sagen, ich habe das mittlerweile eigentlich ganz gut im Überblick, was da genau, wie sich das verändert. Also das bleicht, die Farbe hält sich irgendwie auf, wird irgendwie bleicher, bisschen mehr pastellig.
Aber nur im direkten...
Nur in diesen dickeren Schichten.
Und dann nur in der direkten Reaktion, das verändert sich nicht im Laufe der Zeit weiter.
Nee, genau.
Ja.
Also ich verwende ja die Technik jetzt seit über 10 Jahren und das ist wirklich nur diese fotografische Entwicklung am Anfang und dann ist das Bild stable.
Weil wir zeigen jetzt hier zum Galeriewochenende oben in dem großen Raum Malerei, ich würde sagen, der letzten 20 Jahre.
Ja, ich bin jetzt, habe so ein bisschen überlegt, ich will nicht ganz so weit zurückgreifen.
Mhm, dann 15 oder?
Ja, ich glaube, wir fangen so mit 2009 an. also 14 Jahre.
Aber noch vor der Phase, wo das Mehl in die, da auf die Leinwand kommt.
Genau, das genau. Ich hatte auch in New York, als ich dann nach New York bin, eine experimentelle Phase, wieder neu, sagen wir mal, weg aus dieser Pariser Phase. Habe viel mit Monotype, also mit Drucktechniken in den Bildern auch gearbeitet. Und in diesen Experimenten kam ich dann auf das Mehl irgendwie so 2011 oder 2012.
Weil dann einige der frühen Bilder, die wir zeigen, das sind dann abstrakte Bilder, die aber so wirken, als hättest du mit dem Pinsel sie einfach vor allem auch füllen wollen oder sie sind abstrakt, aber sie sind quasi
genau.
Wie fast ein bisschen effektiv wahllos gefüllt, um die Leinwand zu bedecken. Und dann später kommt so eine Art Kalligraphie rein und hast du so Gradients entwickelt, wo es einen Farbverlauf gibt und auf dem Farbverlauf ist dann wiederum wie so eine abstrahierte Schrift zu erahnen oder so. Aber diese ganz frühen sind ja fast so flächige Farbfeldmalerei ist es nicht, weil der Pinselstrich so klar zu sehen
genau,
ist.
Genau, weil der ist wie so ein Zoom-in in so ganz basic Pinselstriche, die einfach nur, sagen wir mal, die Fläche ausmalen.
Ausmalen, aber ohne monochrom zu sein. Ja? Also sie
genau.
Sind zwischen abstrakt und monochrom.
Also ich meine, natürlich habe ich Sachen in Paris gesehen. Da war eine wunderbare Robert Ryman Show damals. Der auf Metall, das war auf Metall, große, alle, er macht ja immer mit Weiß, ne?
Ja.
Auch so eine ganz pinselig. Oder Lichtenstein muss natürlich auch irgendwie, hat man ja auch irgendwie im Kopf sowas, ne? Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann entdeckt, das Motiv, man sucht, glaube ich, immer das irgendwie ein Motiv. Und dann habe ich entdeckt, das Motiv ist ja vielleicht das Malen selber, der Pinselstrich selber und vielleicht auch die Materie selber. Und von daher habe ich dann diese griffigen, groben Pinselstriche so als mein Thema irgendwie angenommen. Und da hat sich das Mehl wirklich perfekt irgendwie dazugesellt, sagen wir mal.
Und jetzt arbeitest du immer mit Mehl?
Ich habe jetzt auch mal seit 2-3 Jahren eine weitere Technik, sag mal, wie will ich es denn sagen? Nicht jede meiner Serien verwendet dieselbe Technik.
Mhm.
Es ist aber schon einer meiner Schlüssel, sagen wir mal, die mir da vorliegen und die ich gerne benutze.
Jetzt ist die Ausstellung, die dann so vor 15 Jahren anfängt und in der absoluten Gegenwart endet, unterbrochen von einem großen Spiegel. Ja, also links und rechts an den Wänden läuft sozusagen die Vergangenheit, wenn man so will, in die Gegenwart. Wie kommt es zu diesem Spiegel?
Ich wohne ja mittlerweile auch nicht mehr in den USA, sondern bin nach Mexiko rüber und habe dort eigentlich erst wirklich angefangen, so mehr site-specific zu arbeiten. Also in modernistischen Häusern speziell auch farbige Wände als Gegenpole zu den Paintings zu gestalten und bin eigentlich dadurch erst wirklich richtig auf diesen, stimmt nicht ganz, aber ich habe mich schon in Paris mit Architektur beschäftigt, aber so diese architektonische Dimension, in der sich ja jegliche Art von Bild aufhält, die habe ich halt mit in meine Arbeit reingenommen.
Mhm.
Und diese St. Agnes, die Nave, der ist ja, wenn man da so Zeit drin verbringt, das ist ja fast zu groß. Es geht über so die eigene Wahrnehmung hinaus. Also man kann ja beinahe gar nicht Boden und Decke gleichzeitig wahrnehmen, weil das einfach so hoch ist und sagen wir mal, diese also ich körperlich ist es fast zu viel oder so. Und aus dieser Überwältigung, wo man sich vielleicht zu klein fühlt, habe ich gedacht, dann müssen wir den Space einfach noch größer machen. Ne? Also, und kam dann auf die Idee, dann mit einem Spiegel einfach diesen Raum zu verdoppeln.
Und aber hat er dich nicht auch irgendwie so eine Fabel zu der Idee gebracht?
Genau, da hatten wir mal drüber gesprochen. Das war in meinem, als ich da Religionswissenschaften studiert hatte, kam ich über so eine Geschichte aus der indischen Malerei, so ein Wettkampf unter zwei Künstlern, welcher der beiden der bessere war. Das war, glaube ich, im Panchatantra. So eine Geschichtensammlung aus der indischen Klassik oder so. Und die beiden wettstreitenden Maler wurden in ein, so ähnlich wahrscheinlich wie in der Nave, in großer Halle einquartiert. Und zwischen den beiden, jeder hat seine Wand zugeschrieben gekriegt, und zwischen den beiden war ein Vorhang gespannt, der eben die Zeit des Wettstreits, diese 2 Monate oder so, zu war. Und als dann die Prüfung kam, wer ist dann jetzt der Bessere, hatte der eine wohl der Geschichte nach eine wunderschöne Blumenlandschaft gemalt und so weiter. Und der andere hatte einfach gar nichts gemacht. Der hatte immer nur die Wand irgendwie poliert. Und als er dann gefragt wurde, was soll das denn jetzt hier, ist ja nichts auf dieser Wand, hat er dann den Vorhang zur Seite gezogen, und in dem Moment hat man gesehen, dass die Wand so poliert war, dass sie das Bild auf der gegenüberliegenden Seite gespiegelt hat. Und da hat er mit gewonnen, also dass diese Spiegelung noch die größere Illusion war als diese perfekt gemalte Naturlandschaft.
Natur ist ja auch in deinen Bildern auf eine Art und Weise drin, weil es gibt so Bilder, die könnte man als Vulkan interpretieren, die aber auch auf dem Vulkan entweder wie so eine Vulkanwolke, oder eigentlich hat es ein bisschen auch was wie so ein abstrahiertes Porträt. Also der Vulkan wirkt ein bisschen wie so eine Schulterpartie, und auf dem sitzt dann dieser Kopf, der aber auch nur aus abstrakten Pinselstrichen besteht. Wie ist es zu diesen immer wiederkehrenden Bildern gekommen?
Wir hatten ja über diese Pariser Vitrinen gesprochen, ne?
Ja.
Und ich hatte irgendwann, ich meine, natürlich gibt es Bad Painting und Anti-Painting, und da hatte ich, das war in New York, da habe ich mir dann, kam mir wie so eine Intuition, ich behandle einfach, dadurch, dass ich sowieso nicht weiß, was ich malen kann und möchte, drehe ich die Leinwand wie um und tue einfach hinten was drauf, beinahe wie eben diese Kreide, oder wie so einfach nur so, wenn man auf der Tapetenkleister aufbringt, so diese Geste, dass die einfach das Thema wird. Und man sieht praktisch nur die Rückseite von einem Gemälde. Und da habe ich dann
wie eine Grundierung sozusagen.
Ja, es ist einfach nur eine Grundierung, ja. Oder es wird wie Kleber aufgebracht auf einer großen Kachel. Einfach so diese ganz hands-on, ohne Schnörkel, einfach nur zack, 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 handwerklich abge. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, diese Arbeit schon umdrehe, was passiert dann mit einem Porträtgemälde, wenn ich das auch umdrehe? Und da kamen diese Köpfe von hinten.
Ah, okay, quasi wie ein grundierter Schatten von einem Porträt.
Genau, eine Art Silhouette. Es bleibt irgendwie diese Hals-Nackenpartie, Schulteransatz und dann der Kopf von hinten, ne, wo man mit den Pinselstrichen so ein bisschen vielleicht eine Frisur sieht oder auch so. Und ich glaube, diese Form, mit der habe ich mich dann einfach über Jahre weiter beschäftigt. Und als ich, ich meine, das ist ja in dem Sinne eine figürliche Auseinandersetzung mit diesem Motiv des Porträts.
Aber es ist schon auch manchmal Landschaft, ne?
Genau. Und als ich nach Mexiko bin, habe ich irgendwie war ich fasziniert von diesen Vulkanen, die da überall tatsächlich aktiv sind. Auch Mexico City, wo ich wohne, da sind zwei Vulkane, die sieht man auch aus der Innenstadt, die stoßen immer mal so Aschewolken aus und so. Und irgendwie für mich war das so eine nahtlose Überführung von diesem Porträtkopf in wie so ein Landschaftsporträt.
Das ist natürlich interessant, es ist abstrakt, figürlich, und figürlich in dem Sinne, dass es figurativ und eine Landschaft ist, ne?
Ja, ich kann da...
Oder gegenständlich. Ich weiß nicht, wie ordnet man Landschaftsmalerei jetzt gegenständlich, oder? Wir haben ja beide nicht studiert, beziehungsweise du schon.
Es gibt zum Beispiel den Begriff Non-Objective Painting, also ungegenständlich. Also abstrakt finde ich auch immer ganz schwierig. Ich finde überhaupt nicht, dass meine Arbeiten abstrakt sind.
Ah ja, interessant. Sondern?
Also es gibt den Begriff konkrete Malerei vielleicht. Mhm, mhm.
Ja, das ist interessant. In dem Englischen spricht man ja auch von Landscape und Portrait Format. Also wenn es ein Hochformat ist, sprechen die Amerikaner von Portrait.
Genau.
Und bei einem Querformat von Landscape, was ja total irreführend eigentlich ist, weil nur weil es ein Querformat ist, ist es ja noch lang kein Landscape oder ein Hochformat kein...
Das ist aber in Paris, in Frankreich machen die das auch so. Das Format Figur ist ein Hochformat und dann gibt es Paysage, ist ein Querformat. Und dann gibt es noch die Seelandschaft, Marin. Das ist dann richtig so Panorama.
Ach, wenn es noch sozusagen Breitformat ist.
Genau. Ja, ich war auch so ein bisschen erschreckt, wie das da so vorgegeben wurde.
Interessant, dass die deutsche Sprache da differenzierter ist.
Ich habe irgendwie, glaube ich, für mich war das ein Glück, dass ich so rübergehen konnte durch diese tollen, sagen wir mal, Malerkulturen Deutschland, Frankreich, USA.
Und jetzt natürlich Mexiko hat Luis Barragán, du hast ja da mehrere Projekte gemacht in dem Gebäuden, die Barragán erarbeitet hat. Was interessant ist, weil das ist eine Architektur, die kann so ja gar nicht stattfinden. Also in L.A. gibt es noch Barragán-Gebäude, aber in Deutschland wäre das ja gar nicht denkbar, weil diese Farben gar nicht in diesem Licht hier funktionieren.
Genau, ne? Den habe ich auch da wirklich entdeckt und war umgehauen. Also ich meine, es stimmt, L.A. Hat schon wunderbare andere Möglichkeiten, mit Licht zu bauen. Mexiko ist nochmal, und vielleicht auch in dieser irren Kultur, was die an Farbe annehmen können, wo der Deutsche vielleicht es zu bunt findet. Oder.
Und lass uns noch über die Sanskrit sprechen und die abstrakten Schriften, die man in deinen Bildern manchmal glaubt zu erahnen. Sanskrit hast du auch richtig studiert, ne?
Habe ich studiert, habe ich eine Übersetzung auch. Ich habe einen Magister in Sanskrit, in Indologie. Es ist eine Buchstabenschrift, wo die Buchstaben eher wie an so einer Leine hängen. Also unsere Schrift im europäischen Bereich, das Latein oder so, basiert ja eher auf einer Linie, auf denen die Buchstaben stehen. Im Sanskrit hängen sie wie von der Leine. Mhm. Ist aber eine Buchstabenschrift, ist komplexere Komposita-Buchstaben. Ich muss sagen, ich habe mich aber auch zum Teil mit konkreter Dichtung beschäftigt, wo mit der Schreibmaschine kann man ja auch so Buchstaben überlagern. Und dann bleibt irgendwie, entrückt langsam die Möglichkeit der Entzifferung oder so. Mhm. Was ich dazu vielleicht sagen muss von diese anfänglichen Arbeiten, wo ich nur die Fläche ausgefüllt habe, sagen wir mal so mechanisch, wie mit dem Kleisterpinsel, habe ich mich immer, sagen wir mal, der Diagonale gesperrt, weil ich fand die zu sehr ein Kompositionselement. Das, weißt du, wenn man in einem Rechteck eine Diagonale macht, dieser Schnitt, sagen wir mal. Und dann habe ich die aber irgendwann zugelassen und dann hat sich, glaube ich, das so geöffnet in dieses alphabetische Vokabular oder so. Ich spiele auch so ein bisschen mit diesem, liest man es oder schaut man es nur an.
Und es ist so überlagert, ne? Man weiß genau. Nie richtig, wo geht die Linienführung hin, wo ist der Anfang, aber man glaubt irgendwas zu erkennen, was aussieht wie ein Buchstabe, aber man kann den Buchstaben nicht identifizieren. Durch diese Diagonale wahrscheinlich auch, ne?
Ich erkunde das ja auch selber noch. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt einen Plan ausführe, sondern ich bin da selber noch am Erkunden, wo das hingeht.
Aber es gibt ein Bild zum Beispiel, was mir besonders gut gefällt in der Ausstellung. Das ist ein weiß-grau-rosanes Bild, ein bisschen meint man ein X zu erkennen. Und das hing bei dir im Atelier in Mexiko, als ich dich besucht habe. Und dann hast du erzählt, dass es einen Einfluss, eine sozusagen visuelle Inspiration gab, basierend auf Fotos.
Genau, das war diese Arbeit Bert Stearns Last Session mit Marilyn Monroe, wo sie, irgendwann war das, glaube ich, im Spiegel, nach der Session musste der Fotograf die Negative vorlegen und sie hat dann wo sie sich nicht mochte, mit so einem orangenen Filzer durchgestrichen. Und diese, irgendwie hatte ich das so im Hinterkopf, glaube ich, und dann habe ich, sagen wir mal, diese in einer gewissen Weise positiv zerstörerische Geste übertragen in dieses Bild und habe eben diese graue Arbeit mit so einem X durchkreuzt. Also.
Und wie oft findet sowas statt, dass so die, weiß ich nicht, Dinge der kollektiven Erinnerung, der visuellen, deiner ganz persönlichen, subjektiven, aber auch dann, wie du das jetzt beschrieben hast, mit dem Vulkan in Mexiko, sehen wir abstrakte Bilder, aber du siehst in jedem Bild eine andere Quelle?
Sagen wir mal, also wenn ich dann tatsächlich so intensiv in diesem Malprozess bin, das ist wie, ich sehe das wie so ein, es beinahe wie so ein flüssiges Universum von all möglichen Eindrücken, Erinnerungen, Gefühlen, die dann ständig, während ich am Arbeiten bin, angerührt werden. Also wie so eine hochempfindliche mentale Maschine oder so.
Manchmal hat es ja auch was von so einer Maschine, wo so ein Rohr rausguckt, ja, und man genau. Denkt, man kann das reinwerfen oder genau. Das ist so ein, genau. Irgendwas kommt oder, raus.
Genau, oder und dann diese ganze Intensität kriegt dann auch noch diesen Humor, wo ich dann denke, ach, es ist doch nur eine Rigatoni.
Also ja, so stimmt, manchmal hat es was Nudel. Ja.
Oder so.
Ja.
Ich glaube, ich bin dann einfach in so einem Seinsprozess und der wird halt direkt mit diesen, sagen wir mal, dieser Choreografie, die ich dann da durchlaufe, entsteht dann halt das Bild.
Wir haben vorhin über Portrait und Landscape Formats gesprochen. Du machst ja eigentlich keine Querformate, warum nicht?
Vielleicht, weil ich doch irgendwie so ein bisschen verhaftet bin an dem Bild als Fenster.
Oder als Spiegel?
Oder als Spiegel. Es ist, genau, deswegen hatte ich ja über dieses flüssige Universum, es ist irgendwie, oder eine Membran irgendwie. Ich habe immer mal erfolglos
das versucht, ja?
Versucht. Wobei, jetzt muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren manche Arbeiten von diesen, sagen wir mal, abstrakten Alphabet-Paintings lassen sich sehr gut zusammenfügen zu einer Gruppe von vier, fünf Panels, die dann aneinander hängen. Und dann hat man eigentlich ein richtiges Querformat.
Ach ja, jetzt im Moment hängt so eine Gruppe im Berliner Ensemble.
Genau, und das sind fünf Arbeiten und das ganze Ding ist 10 Meter breit und nur 1,30 Meter hoch.
Mhm. Und das ist interessant, weil das ist eine zusammenhängende Arbeit, also es sind einzelne Bilder, aber man sieht eigentlich eine Abfolge, auch in der Dichtheit und in der Bewegung der Pinselstriche. Und die hängt im Berliner Ensemble im Rahmen von wechselnden Kunstausstellungen dort. Und du reagierst da aber direkt, indirekt auf dieses Bild, auf dieses Theaterstück.
Jasmina Reza, Kunst.
Wo es immer ein bisschen so Pulp Fiction-artig mit dem Koffer, es geht immer um ein Bild, was man nie zu sehen bekommt, beziehungsweise was eigentlich immer nur weiß ist. Ne?
Genau. Genauso stelle ich mir dieses Bild dann auch vor.
Auch als Projektionsfläche der eigenen Projektion.
Ich glaube, deswegen habe ich, ich finde das im Moment sehr spannend, diese Abwesen. Ich meine, soweit ich auch sehr in Farbe gehe, bin ich auch im Moment, beschäftige ich mich sehr mit diesen Weiß-Grau Abwesenheit von Farbe. Und ich meine, ich glaube, als Betrachter kriegt man gar nicht so gut mit, wie viel man immer einfüllt in. Also man sieht gar nicht, man sieht, glaube ich, nee, ich will es anders sagen. Das Painting, ich sehe es wie so ein Magic Trick. Man muss nur irgendwie 3 Gesten machen und dann entsteht im Betrachter irgendwie eine Gestalt oder ein Werk. Und in dem Sinn kreiert der Betrachter das Werk.
Ist Co-Autor irgendwie oder Co...
Genau, und ich gebe dann nur so... da gibt es jetzt auf Instagram so zwei witzige... Die haben so eine goldene Flatterplane, die sie immer so zu zweit aufspannen. Und dann reißen sie weg und dann ist die Frau gerade aus dem Einkaufszentrum rausgekommen.
Ja, das kenne ich, so zwei Zauberer, ne? Genau. Finde ich auch total gut, ja. Die immer so den Alltag zum Trick machen.
Genau.
Ja. Genau. Und die Leute nur sehr verwundert sind über die,
genau,
das Verhalten der beiden.
Und, ne, sie freuen sich irgendwie.
Oder eine S-Bahn, und sie wackeln mit dem Tuch und dann...
Genau, und dann fährt die aus der Station raus.
Das ist der Trick gewesen.
Weg ist der.
Ja, ja. Und sag mal, wann merkst du, ob ein Bild gelungen ist oder nicht?
Also es gibt so einen Moment im Prozess, wo ich, wenn ich die Antennen richtig so habe, dann weiß ich es und dann ist, und da muss man dann auch aufhören, weil sonst versucht man das Bild abzuschließen und dann ist es tot. Man muss immer, habe ich über die Jahre gelernt, man muss einfach da immer ein kleines bisschen Luft lassen. Und manche Bilder, ich meine, die haben immer alle mehrere Schritte. Der Hintergrund ist ein Schritt. Also ich habe da auch über Wochen dann Zeit, sagen wir mal, Bilder zu beobachten, wie die werden. Und manche finde ich am Anfang schrecklich und dann erst nach 2 Monaten wirklich gut.
Wir haben eine Edition mal zusammen gemacht. Da hast du Keramikteller gebrannt und dann haben die Keramikteller so ein Farbauftrag, der durchaus auch daran erinnern könnte, als hätte jemand mit einem Stück Brot die Soße zusammengeschoben, die dann noch drauf war.
Ja, so war das auch. Das habe ich in Mexiko gemacht. Bei Ceramica Suro in Guadalajara. Und die Idee, die ich hatte, war eben, wenn man, das haben wir ja vielleicht alle, man hat irgendwie so eine, also zum Beispiel so eine rote Beete-Soße auf einem weißen Teller und dann wischt man so ein bisschen und da ist ja schon das Gemälde und ohne dass man es wollte, und dann habe ich das so ein bisschen übertragen halt in Keramik und habe eben mit pro Teller mit einem Tortilla die Soße praktisch, die Keramikglasur so in so einer spielerischen S-Malgeste ausgeführt. Das,
und aber dieser Humoraspekt auch, was du vorhin meintest mit der Cannelloni und dieser deiner Beschreibung zu sagen, ja, das ist wie Buttering Toast. Wie hast du das Gefühl, der Kunstbetrieb nimmt sich ja unheimlich wichtig. Ist dir das dann egal? Gehst du darüber hinweg?
Ja, ich glaube, ich gehe darüber hinweg.
Ja, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Dan Flavin, der hat ja auch so Kirchenfenster gezeichnet und gemalt. Und das findet, glaube ich, jetzt die Rezeption nicht so relevant, weil das marginalisiert das so ein bisschen. Aber du hast da einen lockeren Umgang mit und findest quasi, daraus entsteht die Malerei und das kann man auch so zeigen.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich so würde ich vielleicht auch das sehen. Also diese Vorstellungskraft, die, glaube ich, man auch als Künstler, ohne die kann man ja gar nicht atmen oder so. Und das muss irgendwie, also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Arbeiten humoristisch sind, sind sie eigentlich gar nicht. Die sind durchaus ernst und existenziell für mich, aber man kann ja, glaube ich, nur mit in einer gewissen Lockerheit leben, sonst wird es zu hart.
Ja, und zum Beispiel es gibt ja einige Bilder von dir, da hast du benutzt du dieses sehr intensive Grün, also weiß grundiert, und dann sind da so fast
Neongrün. Ja, diese Wasabi-Bilder. Das sind so die glücklichen Studio-Accidents, ne? So der aus einer spontanen Eingebung oder so entsteht dann eine neue Serie, sagen wir mal. Mhm. Die Wasabi-Serie habe ich dann auch noch in Ketchup gemacht.
Aber das heißt dann nur so?
Das heißt natürlich nur so. Es ist natürlich weder Wasabi noch Ketchup.
Und sag mal, wenn du dich jetzt hier mit deinen Arbeiten der letzten 15 Jahre beschäftigst, wie ist das? Ist das, ist das auch anstrengend?
Ich fühle mich irgendwie sicher mit denen und von daher finde ich es nicht anstrengend. Also ich
kannst auch nachvollziehen, warum du was wann gemacht hast?
Ja, genau. Also ich finde es eigentlich sehr gut, dass das jetzt so alles für mich nochmal zusammenkommt und auch zusammen gesehen werden kann und dass ich es auch, ich fühle mich da gut eigentlich mit.
Super. Sehr gut, Robert. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast von Alsfeld über Paris, New York nach Mexiko und jetzt zur Übersichtsausstellung nach Berlin. Und ich danke dir sehr.
Ich freue mich, Johann, dass wir das hier machen können. Das sind tolle Räume und tolle Zusammenarbeit. Danke.
Ja, ich danke dir.